Korte und Rink. Politik, die bewegt.
So schnell vergeht die Zeit, schon wieder ist eine Woche vergangen und deswegen höchste Zeit für unseren VM-Podcast Korte und Rink. Immer noch auf dem Schiff, immer noch wasserfest, wellenresistent, begrüße ich den wasserresistentesten, wellenresistentesten, seefestesten Politikwissenschaftler Deutschlands, Professor Dr. Karl Rudolf Korte. Schön, dass wir auch heute wieder auf Ihrem Luxusschiff miteinander sprechen können.
Gerne mache ich das. 6 Stunden Zeitunterschied, nicht so leicht zu überbrücken. Sie sind derzeit voraus, was ja doch ungewöhnlich eigentlich ist für Ihre Rolle als Chefredakteur. Aber gut.
Ihnen gegenüber ist das immer so.
Ja, okay, das sollten dann die Hörerinnen und Hörer beurteilen. Darüber könnten wir dann abstimmen lassen, wer wem voraus ist. Aber das ist klar, dass so despektierlich der Staat natürlich wieder hier ist. Ja, aber Wellen waren ja sehr intensiv um Grönland herum, aber im Moment sind wir eher in so einem Flussdelta. Kurz vor Quebec, da ist keine große Wellenbewegung mehr da. Insofern, das schafft heute jeder. Aber das Interessante, da, um den Karlauer gleich loszuwerden, waren wir gestern auch intensiver auf Wahlbeobachtung. Und da war ich einfach dann auch wieder dienstlich unterwegs.
Für mich ist aber die alles entscheidende Frage, Herr Korte, egal was in dieser Podcast-Folge heute kommt, und auch das Mozart-Eis wird wichtig sein, aber haben Sie gemeutert? Sind Sie mittlerweile Kapitän?
Ich habe nicht gemeutert, auch wenn wir hier Robben sehen, nicht nur Wale, sondern auch Robben. Und ich hatte aber in meinem Vortrag gestern oder vorgestern, die vorgestern war der, durchaus eingebaut, die unterschiedlichen Führungsstile zwischen einem hierarchisch organisierten Kapitän, der Anordnungen gibt, Herr über die Zeit, Herr über die Route, die er auch einfach mal geändert hat. Und ich habe dann einfach mal vorgeschlagen, er ist ja der Erwählte und er ist nicht der Gewählte. Und damit liegt ja der Kernunterschied in der Rationalität. Diejenigen, die sich wählen lassen müssen, brauchen ja permanent Mehrheiten. Und er braucht keine Mehrheit, er ordnet einfach an. Aber ich habe angeregt, dass man vielleicht ein Schiffsrat bildet, ne? Dass man etwas partizipativer vorgeht. Und deswegen gibt es 5 Restaurants, nach 5 Restaurants benannt, Kommissionen gründet, ne? Und dann praktisch sich mit den Kommissionen abstimmt. Da war ein großes Grauen im Publikum, weil ja auch viele sind, die sagen, durchregieren, entscheiden, machen, aber gleichermaßen auch bei vielen Entscheidungen beteiligt werden wollen. Das sind typisch paradoxe Wähler, die herumlaufen, ne? Alles soll schnell gehen, aber ich will bei allem beteiligt werden. Geht nicht, kann man daran gut erkennen. Der Kapitän, ihm wurde es zugetragen, dass ich fast zur Meuterei aufgerufen habe, aber er hat weiter Champagner ausgeschenkt, auch bei mir.
Ich habe im Nachgang zu unserem letzten Podcast letzte Woche tatsächlich nochmal drüber nachgedacht und bin zur festen Überzeugung gekommen, dass Sie ein wirkliches Problem mit diesem Kapitänsamt haben, Herr Korte. Deswegen hätte ich mindestens mit einer Meuterei gerechnet, wenn nicht sogar mit einer basisdemokratischen Abstimmung, in der Sie sich natürlich nach demokratischen Grundsätzen dann durchgesetzt und an die Spitze der Bewegung gesetzt hätten.
Ja, aber man sieht einfach, dass das so unterschiedlich ist, ob man erwählt oder gewählt ist und dann nicht nur ein Problem, wie die Politik einfach löst, sondern es auch so lösen muss, dass man wiedergewählt wird. All diese Fragestellungen hat ein Kapitän nicht. Und insofern hat er was etwas Bewundernswertes für viele Menschen, die diesen Charme des Autoritären schätzen. Aber wenn man davon abhängig ist, ist das natürlich auch eine neue Lebenserfahrung. Man ist ja total abhängig, ne? Ob jetzt einer sagt, wir fahren dahin oder wir fahren dahin. Da gibt es nichts zu diskutieren. Es ist einfach eine Lautsprecherdurchsage und dann ist es passiert.
Sie hätten jederzeit bisher an jeder Station aussteigen können, Herr Korte. Sie wären dann halt auf Grönland oder Island.
Ja, das würde Ihnen so gefallen, ne? Ja, ist klar. Das ist, dann können Sie nur noch monologisieren beim Podcast und das kommt Ihnen sehr entgegen.
Herr Korte, dann nehme ich doch mal den Ball auf, wenn Sie sich schon für Ihr erlaubtes Publikum auf dem Luxusschiff diesen Vortrag so aufgezogen haben. Nicht erwählt, sondern gewählt ist Friedrich Merz, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, er fühlt sich vielleicht doch erwählt, aber de facto ist er eben gewählt. hat aber, so wie wir es schon immer mal besprochen haben, ja eigentlich Stichpunkt gewählt, gar nicht so den Druck einer unbedingten Wiederwahl, weil er schon in einem gewissen Alter ist und sie auch schon betont haben, er könnte deswegen staatsmännisch auftreten und hätte eben keinen Karriereweg mehr vor sich. Jetzt habe ich ja letzte Woche relativ aufmerksam die Debatten im Bundestag verfolgt rund um den Haushalt und habe nicht das Gefühl, dass dort durchregiert wird und dass der Herbst der Reformen einträgt, sondern dass das, ich habe verschiedene Wortspiele. Bei der Zeit stand Running Gag, ich habe es laues Lüftchen genannt, es gab auch Reformchen, aber keiner hat das so als Herbst der Reformen begriffen, der es von ihm rhetorisch definiert worden ist. Wie sehen Sie das denn?
Also Friedrich Merz hat ja den Herbst der Reform angekündigt. Ich könnte meinen, es klingt ein bisschen wie Herbst der Reformkommissionen, aber die Kommission auch in der Agenda 2010 Politik, die Hartz-Reform wurde über Kommission eingeleitet, müssen nicht unbedingt im Nichts enden. Das muss nicht so sein. Ich fand aus der Woche nochmal interessanter, wie einerseits etwas jetzt geklappt hat im Sinne des Lerneffekts mit der Richterin. Das ging jetzt glatt über die Bühne, eine Zweidrittelmehrheit, die die Koalition ja nicht hat und alles, was man hört, auch nicht organisiert hat. Aber zumindest waren die beiden Fraktionen haben gestanden und die anderen sind dann einfach dazugekommen. Das hat funktioniert. Andererseits ist ein zentrales Thema des Haushalts, über den wir auch gesprochen haben, also diese Ergänzungsmöglichkeit über Investitionen, ergänzende zusätzliche Investitionen einzusetzen, gerade im Verkehrswegebereich, ja völlig zerredet worden. Wer hat denn jetzt recht? Der Rheinland-Pfälzer, Schnieder oder Klingbeil?
Klingbeil,
der nur mit ihm schreibt, sehr geehrter Herr Kollege, ist auch eine kuriose Briefkonstellation, von dem man will, dass es öffentlich wird, ne? Das ist klar. Aber das finde ich einfach, das gibt mir sehr zu denken, wie man so eine Wucht einer Offensive nutzen kann mit frischem, neuen, geliehenem Geld, jetzt diese Investitionsbedarf auch abzudecken und natürlich im Schienen, im Verkehrsbereich, von dem wir uns das alle erwünschen und nicht nur irgendwie Löcher stopft damit. Und das ist offen geblieben. Und diesen Vorteil, den man hatte, auch kommunikativ das zu nutzen, der ist aus meiner Sicht völlig weg, weil jeder jetzt sagt, wird denn mehr Neues gemacht oder nicht?
Zumal, wie Sie sagen, ja der Eindruck sich bestätigt, dass dort mit Haushaltslöcher gestopft werden von, sage ich mal, Systemen, die sich nicht mehr rechnen und eben nicht in investierende Bereiche hineingehen. Da ist natürlich der Disput zwischen Klingbeil und Schnieder jetzt beispielgebend dafür, wo ja auch Klingbeil mit Merz gesprochen hat und offensichtlich hat sich ja Klingbeil durchgesetzt, weil ich nehme mal an, Merz hätte gerne die Schniederlinie gesehen.
Ja, und es gilt ja auch, dass die Metapher, die ja schon Thema war, Schlaglöcher ebnen den Weg der AfD, insofern müssen die Schlaglöcher weg. Und das ist offenbar auch mit einem Offensivansatz ja bei den Stichwahlen in NRW auch so gelungen, dass sich dort, wie vorhergesagt, kein einziger AfD-Kandidat für Bürgermeister oder Oberbürgermeisterwahlen durchgesetzt hat. Das ist ja auch etwas absolut Bemerkenswertes, was einfach Mut macht, dass es natürlich Formen von Widerstand, Protest, Rassismus, Nationalismus, einfach auch Hoffnung auf das, die Etablierten scheitern. Also es ist eine super interessante Mischung der AfD-Wählerinnen und Wähler, auch durchaus in der Erwartung, dass einige der AfD-Kandidaten mehr, besser leisten können. Auch diese Wähler gibt es natürlich. Aber dass das alles nicht funktioniert, ist schon für den Westen und für so ein großes Land etwas, über das man berichten sollte. Ich weiß nicht, ob die VM, ob die vielen verschiedenen Ausgaben der VM, ob sie bereit sind, auf sowas Wichtiges einzugehen.
Klar.
Und die Sensation, erster Nachkriegs-Oberbürgermeister in Dortmund, CDU, ist ja Unvorstellbar. Das hat ja doch Wehner schon als die Herzkammer der SPD bezeichnet, also vor Jahrzehnten. Und da konnte die SPD auch immer sich noch halten, diesmals erstmals CDU oder interessant ja auch die Ergebnisse Ruhrgebiet unmittelbar Duisburg, meine Universitätsstadt Duisburg, es sind so über 70%, auch der amtierende Oberbürgermeister, die AfD komplett abgeschlagen. Gleichermaßen in Essen, die CDU hat sich da wieder deutlich durchgesetzt. Sehr, sehr interessante Ergebnisse. Die Grünen waren erwartet worden, ja, dass sie in Köln erstmals gewinnen, haben sie nicht. Sie haben, glaube ich, nach jetziger Stand ja in Bonn, in Aachen, Wuppertal verloren, aber Münster dazugeholt. Also klassische konstruktive Mitte hat überall gewonnen, hat sich überall massiv durchgesetzt. Das ist ein super ermutigendes, gutes Zeichen. Und eine Wahlbeteiligung, die auch, so wie ich das jetzt lese, höher war als beim letzten Mal. Sie ist bei Stichwahlen immer viel geringer als bei der ersten Wahl. So, aber das sind die positiven Nachrichten. Das muss ich einfach mal hier betonen, weil sie suchen ja immer nach dem Negativen. Das ist ja, der immer Schlimmerismus ist ja praktisch ihr Hausstil.
Ich könnte jetzt auch mit der Wahlbeteiligung der OB-Wahl in Ludwigshafen kommen. Die war nämlich nicht so hoch, weil auch der AfD-Kandidat da nicht zugelassen wurde. Aber wir können gerne bei den positiven Nachrichten bleiben, Herr Kord. Ich sehe, Sie sind völlig beseelt von Ihrem 3-Wochen-Urlaub. Und will sie da jetzt gar nicht runterholen. Ja.
Ich habe gearbeitet, ich habe ja hier Vorträge gehalten, das ist kein Urlaub, und ich war auf Wahlbeobachtung. Ne? Die Kalauer müssen einfach immer wiederholt werden.
Nee, ich habe das eben schon auch schon mitgenommen, dass man dass sie Wale besser beobachten können als Robben. Ja. aber kommen wir nochmal zum Herbst der Reform, Herr Korte. Sie haben jetzt gesagt, Herbst der Reformkommissionen. Das ist ja schon mal eine Abstufung. Hat sich Friedrich Merz mit dieser Formulierung gefallen getan?
Nein, er hat ja in vielen Dingen schon vollmundig etwas angekündigt, aber es dann nicht halten können. Also die chancenorientierte Kommunikation sollte anders angelegt sein. Wenn man dann sowas mal praktisch raushaut, dann müsste er dann auch liefern. Das ist aber in vielen Teilen bislang nicht gefolgt. Das wird auch die Werte, die Zustimmungswerte zu seiner Person nicht wirklich verbessern. Aber es kann ja sein, dass doch ein Paket unter dem Problemblock zusammenkommt. Den Sozialstaat, wie der Bundespräsident so schön sagte, Sozialpolitik ist Demokratiepolitik, so zu reformieren, dass das auch Generationen- und Enkelgerecht wird und dass es ein Paket wird, bei dem die SPD auch sieht, wie Müntefering dieser Tage ja in einem großen Interview nochmal aufgerufen hat, wenn der Wagen irgendwie in den Graben fährt, sollte man vorher irgendwie steuern zu seiner eigenen Partei. Ich schließe das nicht aus, dass dieser Problemdruck so groß ist, dass man erkennt, im Sinne der Eingangsprämisse, ich werde nicht nur wiedergewählt, wenn ich ein Problem löse, sondern es muss so gelöst werden, dass ich auch wiedergewählt werden kann. Das ist ja ein Unterschied. Und die SPD kann in ganz neue Wählerschichten aufsteigen geradezu, aus einem Mittepotenzial, nicht die untere Mitte, sondern die obere Mitte, aufstiegsorientierte Mitte, aufbruchsbereite geradezu, wenn sie das mitträgt. Und das schließe ich nicht aus, dass dieser Punkt noch kommt.
Das fand ich übrigens interessant, weil ich in der vergangenen Woche auch einen Kommentar zu dem Herbst der Reformen geschrieben habe, den ich natürlich auch kritisch betrachtet habe. Und dann habe ich tatsächlich zwei Leserzuschriften bekommen, die mich darauf hingewiesen haben, dass man als Koalitionspartner CDU oder als Bundeskanzler Friedrich Merz nur solche Reformen anstoßen kann, die der Koalitionspartner SPD auch mitträgt. Und dass Merz nicht unbedingt schuld ist, sondern es eben an der SPD hängt. Habe ich zurückgeschrieben, ist natürlich was dran. Trotzdem ist es seiner Verantwortung, dieser Maßgabe, die er dort ausgegeben hat, als Bundeskanzler gerecht zu werden. Und im Bestfall einigt man sich in einer Koalition auf Reformen. Ja.
Aber hier bleibt die Spannung praktisch zwischen Wählermehrheit, die eben Mitte rechts ist, ganz eindeutig, und einer Regierungsmehrheit, die Mitte links ist. Und so, und das ist der Spannungsbogen, von dem die Union klug, mit dem sie klug konfrontiert ist und mit dem sie klug umgehen müsste, wie man immer klug mit Koalitionspartnern umgehen sollte. Sie nicht demütigen sollte, ihnen was gönnen sollte, aber sie auch fordern muss. Und da ist noch liegt noch einiges im Argen.
Wir haben eben schon über die Geld gesprochen, das liebe Geld, was vermeintlich zur Verfügung steht, aber gerade entweder es keine klare Idee gibt, wofür man es investiert oder vielleicht dann doch Löcherstoff. Dazu haben wir nämlich, Herr Korte, eine Leser- oder Hörermail bekommen. Und zwar mit der Frage, das Thema Ergebnisse der Großen Koalition mit Auswirkungen auf die Finanzlage der Kommunen würde mich interessieren. Im Wahlkampf wurden viele Versprechungen gemacht, die letztendlich zu Lasten der Kommunen gehen. Dort ist die Finanzlage schon jetzt nahe einer Insolvenz. Einige Bürgermeister versuchen sich bereits jetzt Gehör für die Problematik und deren Zwänge zu verschaffen.
Ja, noch nie war die Chance so groß, dass von dem Geld auch etwas ankommt. Das gilt vor allen Dingen für Bundesländer, die in dem Wahljahr, mit dem Wahljahr im nächsten Jahr konfrontiert sind, die fünf Wahlen, fünf verschiedene Bundesländer, alle drängen darauf, dass das auch ankommt. Und in den Ländern kommt es an, das ist vereinbart. Jetzt die Frage, welches Bundesland hat es schon mit den Kommunen so übersetzt, dass es auch vereinbart ist? Und da, das haben noch nicht viele. Insofern ist das berechtigt, dass die Kommunen da nicht nur einfach hoffen, sondern dass man einen Verteilungsschlüssel findet, wie das Geld, was bei den Ländern zusätzlich ankommt, für die Kommunen auch wirklich weitergegeben wird. Die großen kommunalen Verbände mahnen das fast täglich an. Wichtiger wäre das natürlich mit einer Strukturreform auch zu verbinden, weil es nützt hier auch nichts, einfach die Altlasten nur abzutragen, ohne daran zu denken, dass viele der vor allen Dingen Sozialkosten, die die Städte, die Kommunen tragen, sie einfach täglich überfordern und dass dann sofort die Finanzdecke sich wieder negativ entwickeln wird. Das ist also nichts damit geholfen, kurzfristig das abzudecken, sondern man muss sehr grundsätzlich an die Sache andenken. Beispielsweise gab es jetzt dieser Tage von Andrea Nahles auch diese Idee, die sie in der Sozialstaatskommission, Sozialreformkommission vor ein paar Jahren schon mit eingebracht hatte, Wohngeldbezahlungen und Kindergeldzahlungen zusammenzubringen. Ich glaube, das waren die beiden Punkte. Weil das eine zahlt eben die BA auch und sie könnten das andere mitnehmen und würden damit bei Wohngeld die Kommunen komplett entlasten. Und das könnte sie von ihrem Amt her auch zusichern. Eine Idee.
Wahrscheinlichkeit halber, danke für die Frage an Thorsten Spindler, unserem laut eigener Mail treuen Hörer. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und wollte noch ergänzen, dass es natürlich auch in Rheinland-Pfalz bisher Kommunen gab, die ja jetzt zuletzt per Schuldenschnitt zum Teil entschuldet worden sind oder komplett entschuldet worden sind. Aber das Problem sind ja tatsächlich die laufenden Kosten, wie Sie es angesprochen haben, gerade bei den Sozialbeträgen. Wenn man sich anguckt, was bei Kita-Plätzen abverpflichten, also Grundrecht quasi auf Kita-Platz oder das jetzt auch im Übergang zur Grundschule. Und das sind ja quasi die ganzen Kosten aus dem Sozialsektor, wo immer mehr Städte sagen, Freunde, das können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten.
Ja, aber es geht um wirklich Demokratiegeld, kommunale Daseinsvorsorge. Entweder existiert sie oder sie existiert nicht. Wir fühlen uns kommunalpolitisch dann zufrieden, wenn wir eben dort in Freiheit auch leben können, wenn wir in Sicherheit dort leben können, wenn die Dinge dort im kommunalen Raum funktionieren. Dann wählen wir auch konstruktive Mitte. Es ist ganz simpel, das ist einfach so systematisch nachweisbar. Insofern müssen wir uns zwingend um diese Kommunen kümmern mit Geld. Anders geht es nicht.
Weil ja auch eine Kommune nach der anderen gerade wirklich finanziellen Notstand anmeldet. Also das gibt ja leuchtende Beispiele, aber auch im kleineren, wo es langsam eng wird oder wo die Schulden einfach steigen und der Gestaltungsspielraum dann vor Ort einfach kleiner wird, weil man wenig hat, was man investieren kann.
Ja.
Es gab auch Vorwürfe an Friedrich Merz in dieser Woche, dass er bei der Haushaltsdebatte war und nicht bei der UN. Wie sehen Sie das?
Ja, die UN stand ja nicht nur in einem Jubiläumslicht, das dort gefeiert wurde, sondern auch unter der besonderen Prämisse, dass dort Palästina ein großes Thema spielt, also die Anerkennung des Staates Palästina durch viele Mitgliedstaaten auch der EU. Das wird Deutschland nicht machen. Und vermutlich auch niemals machen, aus der besonderen Verantwortung gegenüber Israel und sich dem nicht stellen zu müssen, ist mit Sicherheit ein zentraler Grund auch gewesen, dass Merz dort nicht hingefahren ist. So würde ich das einordnen, weil er im Prinzip ja außenpolitisch, haben wir mehrfach besprochen, sehr aktiv ist, vollumfänglich auch sich für die Bundesrepublik neu positioniert. sehr solidarisch mit anderen, aber hier wäre es vielleicht etwas schwierig geworden. Und da hat er andere Prioritäten gesetzt. Wir haben es ja vom Außenminister erlebt, dass er auch für einen Tag hin und her geflogen ist. Er hat ja viele Tage, Termine in New York und ist aber, als sein Etat im Bundestag beraten worden ist, natürlich zurückgeflogen und hat den im Bundestag auch präsentiert und dazu Stellung bezogen. Aber
Ich
die
habe gar nicht
schwierigste
erfahren.
Rolle, glaube ich, wenn ich an die Bilder denke, die schwierigste Rolle hatte Annalena Baerbock, als Trump vor ihr saß und sprach, ne, weil er ja Deutschland gelobt hat, dass es endlich dort nichts Grünes mehr gibt, ne, dass wir wieder Atomkraft machen, dass hier diesen Elektrowahn abgebaut. Er hat ja alles, ja, er ist ja ein Faktenbieger professioneller Art. Und da hat er gerade so gewütet, dass man dahinter sitzt und dann noch sowas leiten muss oder leiten soll, ist eine große Anstrengung.
Wie nehmen Sie sie bisher wahr? Ist ja jetzt, also gab ja die Vorgeschichte, dass sie dort relativ kurzfristig mit einer kleinen Hauruck-Aktion noch in dieses Amt reingekommen ist. Dann gab es die Inszenierung, die so in Richtung Sex in the City ging, mit Kaffee beziehungsweise mit High Heels und jetzt dann natürlich dann als ehemalige Außenministerin in diesem Amt, würde ich sagen, vielleicht in den schwierigsten, mit schwierigsten Zeiten von 80 Jahren UN, wenn ich mir jetzt so die letzten Tage dieser Sitzungen angucke, fragt man sich natürlich von außen auch, was die UN eigentlich noch zusammenhält. Also natürlich gibt es gewisse Dinge, die sie zusammenhält, aber es gibt auch gerade gewisse Dinge, die fliehkraftmäßig an ihr zerren. Gibt,
Das
glaube ich,
stimmt.
einfachere Ausgaben, als dort jetzt diesen Job zu haben, den Frau Baerbock hat.
Sie hat auch keine ausreichenden Ressourcen mehr, ne? Viele stoppen das Geld und so weiter. Aber ich würde eben trotzdem diese regelbasierte Kooperation, die viele noch anstreben, nicht unterschätzen, sonst würden die nicht alle dorthin fahren. Das war ein fulminantes Treffen von Menschen, die dadurch, dass sie dort auftreten, sie auch anerkennen, ihnen Respekt zollen. Brandt hat eine sehr lange Rede auch gehalten. Das spricht auch dafür, dass er doch etwas damit anfangen kann, auch wenn er vieles kritisiert. Also ich würde das nicht unterschätzen, dass es doch noch Länder zusammenbringt in diesem Rahmen mit all den Problemen, die die UN hat. Und Baerbock ist mit einer überwältigenden Mehrheit in dieses Amt gewählt worden. Also ein ganz kräftiges, großes Mandat für diese 12 Monate. Auch das macht diese Frau in diesem Amt stark. Und dass sie noch von Deutschland kommt, in einigen Medien nach wie vor polarisierend rüberkommt, damit hat sie gerechnet. Das ist nichts Neues.
Wir haben selten, ehrlicherweise, im letzten Jahr in unserem Podcast über Annalena Baerbock geredet. Deswegen würde ich jetzt zumindest gleich einen kurzen Schlenker nehmen und Sie fragen, wie Sie sie als Außenministerin wahrgenommen haben und ob sie deswegen auch, also die Arbeit als Außenministerin Teil dessen gewesen sein kann, weshalb sie jetzt mit so einem starken Mandat auf diesem UN-Posten gewählt worden ist. Sie
Nein, sie
scheint
ist
sich ja an sie
aufgefallen.
erarbeitet zu haben.
Genau, Ansehen, Respekt für eine emanzipatorische Außenpolitik, eine feministische Außenpolitik, eine, die ein bisschen auch typisch deutsch daherkam, nicht in dieser Ausrichtung, aber doch belehrend, moralisch überlegen, aber eben einer bestimmten Haltung, die klar war, wenn sie gelandet ist, dass man das mit ihr verbindet. Nicht nur pragmatisch, ich höre mir alles an und versuche irgendwie abzuwägen. Nee, das war es nicht. Aber dass das auf Widerstand stößt, ist klar. Vom Grundsatz her ist es einfach interessant zu sehen, wie ja nach wie vor in der Hälfte der Menschheit mindestens Frauenrechte überhaupt keine Rolle spielen, total diskriminiert sind und noch schlimmer, dass man deshalb unter diesen Prämissen einfach mal sagt, man stellt Außenpolitik auch unter diesem Gesichtspunkt, wo immer ich hinfahre, das auch zum Thema zu machen, ist erstmal nicht schlecht. Aber es überfordert natürlich eine Person. Es polarisiert extrem. Es hat ihr nicht wirklich in ihrem diplomatischen Geschick geholfen. Aber die größte Schwierigkeit bestand, glaube ich, eher darin, dass auch zwischen Bundeskanzler und ihr hier die Abstimmung nicht wirklich intensiv war. Man sieht das ja jetzt, wie das aus einem Guss wirklich sich entwickelt. Wenn eine Partei auch die Rollen geklärt hat, Merz auch für Außenpolitik letztlich zuständig und unser Außenminister, gleiche Partei, dem einfach zuarbeitet und in der Rolle aktiv ist. Das ist dann, wirkt sehr geschlossen. Und deshalb sind die Wirkungsmöglichkeiten der Außenpolitik dann für einen Außenminister auch größer, als das für Annalena Baerbock vorher der Fall war.
Fand ich ja auch interessant, also zum einen als Replik auf die Ex-Ampel, dass Scholz und Baerbock selten mit einer Stimme gesprochen haben, sondern dass sehr häufig genug auseinanderging und man sich tatsächlich handwerklich die Frage gestellt hat, habt ihr vorher mal miteinander gesprochen? Und die Antwort eigentlich sein musste, nee, auch wenn man sich das ja gar nicht vorstellen mag. Aber daher fand ich auch interessant in der Kabinettsstruktur jetzt von Schwarz-Rot, dass tatsächlich der Außenminister dann zur CDU gewandert ist. Hat in der Vergangenheit häufig, war das ja ein SPD-Amt und man kann das ja dann austarieren mit Kanzler, CDU, Außenminister, eben SPD, aber aus genannten Gründen und der außenpolitischen Brisanz, die dort herrscht und natürlich dem machtvollen Posten von Lars Klingbeil, war das dann wahrscheinlich das Kalkül, um für die CDU zu sagen, der Außenminister muss auch auf der Unionskarte laufen.
Ja, eine Premiere geradezu nach so vielen Jahrzehnten. Aus der Adenauer-Zeit war das ja zuletzt der Fall. Insofern hat die Union auch jubiliert und bisher aus meiner Sicht geht das Konzept auch auf.
Und wir halten fest, Sie sehen die UN nicht so bedroht, wie das viele andere im Moment sehen, weil Sie sagen, die Aufmerksamkeit und tatsächlich auch die Chance der Begegnung, die durch dieses Jubiläum und die Sitzungen und Anlässe dort, dass die Leute dort zusammenkommen, ist ein Zeichen der Stärke trotz innerlicher Disruption.
Ja, es bleibt eine Autoritätsreserve, die man ziehen kann. Die UN ist unter Druck, aber sie ist nicht in der Verfassung, in der sie sich Trump wünscht. Und das antizipieren andere auch. Insofern ist es ein Hort der Kooperation. Man muss weiter mit der UN rechnen.
Mit was müssen Sie denn jetzt die nächsten Tage an Bord der MS Europa noch rechnen, Herr Korte?
Ja, rechnen natürlich Aufmerksamkeit, noch neue Orte, Quebec und Montreal, dann endet diese Reise. Aufmerksamkeit gegenüber auch vielen Menschen, die hier weiter nachfragen zu den politischen Themen, zu dem Europasalon. Aber ansonsten große Aufmerksamkeit, was ich hier noch an Tierwelt entdecke, ne? An den Robben, an den Walen, an den Delfinen, an den Tümmlern, die alle hier vorbeischwimmen. Die muss ich jetzt unbedingt gleich mir wieder angucken.
Das heißt aber, wenn Sie in Montreal dann aussteigen, wir erinnern uns an letzte Woche das kanadische Recht, das Ihnen versagt, aus einer Waffel Ihr Mozart-Eis zu essen. Das wird sich jetzt bis zum Ende der Fahrt auch nicht mehr ändern.
Ja, die Hygienevorschriften sind kanadisch so streng. Sie sind nicht logisch, aber vielleicht ist auch eine Rache an Schiffen, europäischen Schiffen, die ja auch komische Regelungen haben, dass das hier geht. Aber ich bin an Land ja ab und zu gewesen, wenn kein Seetag ist, habe ein Eisgeschäft angesteuert und habe dort in einer Waffel Eis gegessen. Ganz frech und ganz mutig. An Land geht das, da gilt das. Aber dafür gab es leider nicht meine Lieblingssorte, Mozart.
Richtig mutig, Herr Korte, wäre so als Tipp für die nächsten Tage, wenn Sie an Land nochmal eine Waffel finden, diese mit an Bord zu nehmen und sich mit dieser Waffel an Bord eine Mozartkugel geben zu lassen.
Ja,
nur so ein Tipp.
Ja, ist eine gute Idee, aber es ist so ein kleiner Anreiz, auch wieder eine kleine Meuterei hier irgendwie zu starten. Ne?
Ich glaube, Sie kommen aus diesem Meuterei-Modus und aus den Reibereien mit dem Kapitän nicht raus. Aber ich bin gespannt, ob wir nächste Woche, wenn Sie wieder festen Boden unter den Füßen haben und Bilanz nach drei Wochen Kreuzfahrt ziehen, ob Sie am letzten Tag mit dem Kapitän sich ausgesprochen haben. Weil ich glaube, er spürt mittlerweile auch, dass es da ein gewisses Unbehagen gibt.
Yes, einiges ist unausgesprochen zwischen uns, das stimmt. Uns trennen ja auch nur drei Decks, wenn ich das so richtig hier mitrechne. Und ich bin kein Raucher, weil er raucht gerne. Vielleicht sollte ich mal in den Raucherbereich gehen. Es gibt ja eine Havanna-Bar, bei der man rauchen darf. Vielleicht gehe ich da auch mal rein und dann kann ich ihn da mal treffen, schon mal ein bisschen Vorklärung einleiten.
Müssten Sie sich aber von der Sansibar trennen?
Das stimmt. Da ist Rauchen nicht erlaubt. Ja, ich muss einfach abwägen. Aber in der Tat bleiben wir noch ein paar Tage und ein paar Stunden, um das dann so anzugehen.
Herr Korte, vielen Dank für heute. Mir bleibt Neben dem großen Dankeschön, dass Sie sich auch wieder trotz Sets, wie viel Stunden Zeitunterschied?
Sechs Stunden
Zeitunterschied. Dass wir trotzdem zueinander gefunden haben und Sie bei diesem vollgepackten Tagesablauf zwischen Landgängen, Sauna, Frühstück, Mittagsmenü, Abendessen, Bar Zeit gefunden haben.
Ja, gerne, immer. Für Chefredakteur tue ich alles.
Ich habe die Joggingrunde vergessen. Entschuldigung, komisch.
Ja, damit geht's morgens los. Wenn die Sonne aufgeht, dann jogge ich hier. Genau.
Ich wünsche Ihnen noch schöne Resttage. Nächstes Mal sprechen wir uns wieder an Land. Danke Ihnen für die Einschätzung. Danke unseren Hörerinnen und Hörern wieder mal fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Und wie immer gilt natürlich auch die Aufforderung, wenn Sie Fragen an Herrn Korte hätten oder vielleicht an mich, aber wahrscheinlich eher an Herrn Korte, können Sie die gerne an audio@vrm.de schicken. Bis dahin, auf Wiedersehen, bis nächste Woche.
Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.